Hallo und herzlich willkommen zu Blick ins Kontextfenster.
Heute zu Gast bei mir ist Cedric Mössner, besser bekannt als Morpheus, Experte unter anderem für Themen wie Cybersecurity oder Softwareentwicklung, sehr aktiv bei YouTube. Und ich freue mich auf das Interview, wo wir über viele Themen im Kontext von KI sprechen. Viel Spaß! Ja, hallo Cedric. Freut mich heute super, dass du da bist für unser Interview und dass wir heute ein bisschen über das Thema KI quatschen können, auch über Themen wie Security, Souveränität und so weiter, je nachdem, wo uns das Gespräch dann hinführt. Aber zunächst mal vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, zu deinen Hintergründen und was dich aktuell in dem Kontext so rumtreibt.
Ja, hi erstmal, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier zusammen sind. Und ja, also vielleicht für die, die mich nicht kennen, mein bürgerlicher Name ist Cedric, aber viele kennen mich vielleicht eher als Morpheus, vielleicht gerade die auch einfach nur Leute, die zuhören und nicht zuschauen. Ich versuche auf mehreren Social-Media-Kanälen mittlerweile aufzuklären und zu teilen, was ich so mit AI, mit Security, mit Souveränität, mit Software im Allgemeinen, mit Technik so alles anstelle, was auf eine Woche verteilt mittlerweile sehr, sehr viel ist tatsächlich. aber ja, mein Ziel war ursprünglich, also ich habe ja angefangen mit Tutorials, also rein, wie programmiere ich, wie mache ich zum Beispiel Security und so weiter und so fort. Und mittlerweile bin ich eher in so eine Aufklärungsrolle gegangen, weil einfach die Technik sich so schnell weiterentwickelt, dass man irgendwie schauen muss, dass man hinterherkommt. Und das habe ich zu meinem Fulltime-Job gemacht, hinterher zu kommen.
Ja. Das kommt mir bekannt vor, ne? Also haben wir auch gemerkt, sag ich mal, wir kommen ja auch eher aus der Forschung heraus und ja. Der Aufklärungsbedarf ist enorm, einfach weil die Geschwindigkeit so hoch ist, dass es fast, also es ist ja ein Fulltime-Job, wenn man versuchen möchte, am Ball zu bleiben und um zu verstehen, was sich da gerade so ereignet. Von daher finde ich das sehr, sehr gut, was du machst. Ich glaube, diese aufklärende Rolle, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, ist das tatsächlich was wir dringend brauchen und das Ganze aus meiner Sicht vor allem realistisch zu bewerten. Ne? Also weder vielleicht in die eine übertriebene Richtung noch in die andere Richtung. Ja. Und das machst du aus meiner Sicht schon ganz gut.
Dankeschön. Ja, ich versuche so ein bisschen die Balance zu halten, was teilweise gar nicht so einfach ist, wenn man mal in beide Bubbles sozusagen abdriftet. Und ich habe tatsächlich meine Algorithmen mittlerweile so gepflegt, dass die eine Plattform ist eher so komplett im AI-Bubble-Thema drin und die andere ist eher so gar nicht drin, damit ich auch wirklich beide Seiten abbekomme und mich dann so mal einlesen kann, was ist denn eigentlich so die Meinung von der einen Seite, was die andere, und dann versuche ich zu recherchieren, okay, was sagt eigentlich die Forschung dazu? Ja, das ist ziemlich spannend tatsächlich.
Ja, das ist, also ich merke das auch, ne? Ich bin sehr viel in der AI-Bubble unterwegs und wenn ich dann mal so nach links und rechts gucke, da sieht die Welt dann häufig doch schon ganz anders aus und da muss man auch erstmal feststellen, okay, man muss teilweise wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden.
Ja, das ist echt so.
Du hattest ja erzählt, du kommst auch aus dem Bereich Security und du hast zu dem Themenschwerpunkt ja auch schon einige Videos aufgenommen, jetzt auch im Hinblick auf KI, Anthropic, Mythos etc. Mhm. Da tut sich ja tatsächlich sehr viel jetzt gerade. Wie ist deine Stimmung aktuell? Eher positiv oder eher negativ?
Also das ist halt schon wieder so eine schwierige Frage. Also das Problem ist, also ich bin ja aus dem, also ich habe ja einen Master gemacht und habe dort auch tatsächlich so ein Doppelmaster-Programm gemacht, wo ich Security und Allgemeininformatik gemacht habe. Und seither versuche ich sozusagen Lücken zu finden als Pentester, als Reviewer und so weiter und so fort, die man dann reparieren kann. Ja, so das ist mega cool, wenn da eine Lücke gefunden wird. Das ist super, da freut man sich, weil dann hat man was gefunden, was jemand Bösartiges nicht mehr ausnutzen kann. Das heißt, wenn jetzt irgendwie so eine Hackergruppe kommt, mir Ransomware drauf machen will und ich finde die Lücke aber vorher, dann habe ich denen quasi ein Werkzeug weggenommen. Das ist super. Das Problem ist, dass es halt so unfassbar viel ist mittlerweile, dass man mit Patchen kaum mehr nachkommt. Und viele Programme oder gerade auch Geräte so im Smart-Home-Bereich kriegen ja generell keine Patches mehr. Und da bringt es ja halt nichts, wenn du eine Lücke findest, wenn der Hersteller halt sie nicht reparieren möchte. Und das ist jetzt mit KI komplett eskaliert gerade. Also wir hatten jetzt den Fall, dass, ich meine, der 19. Juli war es, da sind 430 Lücken oder sowas in Linux veröffentlicht worden. Das heißt nicht, dass sie noch da sind, sondern dass sie quasi schon repariert sind. Was auch ein bisschen an der Art liegt, wie Linux seine Schwachstellen verwaltet, also die Linux Foundation, weil theoretisch jede Reparatur am Linux-Kernel wirklich erstmal Security-Relevanz hat, weil 99% aller Server laufen auf Linux. Aber dann haben wir Microsoft, die genauso wie finden. Dann hatten wir heute erst ein Paper, was ich leider noch nicht ganz geschafft habe zu lesen, wo Anthropic, also die Macher von Claude, gesagt haben, hey, wir haben eine Sicherheitslücke in einem kryptografischen Primitiv gefunden, also in einem Post-Quanten-Algorithmus, der wirklich genutzt wird und sogar in einem bestimmten schwächeren Verfahren von AES, was weltweit permanent im Einsatz ist. Und das ist alles jetzt in den letzten paar Monaten mit der neuen Modellgeneration passiert, eben mit Mythos, mit Fable nicht wirklich, weil das ist in Security gesperrt, aber eben auch mit GPT-5.6 Sol und jetzt auch mit Kimi K3, was ja aus China kommt. Da hast du dann einfach so viel, was da dranhängt. Also ich meine, das ist ja nicht nur für die Linux Foundation irgendwie relevant, wenn da Sicherheitslücken in Linux gefunden wird. Das ist für Android relevant, das ist für mich als Linux-Desktop-PC-User, das ist für jeden mit einem Steam Deck relevant, für jeden, der einen Server betreibt, relevant. Das ist quasi für alle relevant. Und da zu sehen, was eigentlich da seit Jahren offen ist und was jetzt da gerade gefunden wird, einfach nur von einem Modell, was einfach mehr Kapazitäten hat. Ich meine, das Problem ist halt menschliche Angreifer oder Security-Forscher sind halt zeitlich limitiert. Ne? Wir können nicht 24/7 arbeiten und uns aufteilen.
Ja, ich habe da auch viele Diskussionen zu verfolgt und viele haben gesagt, dass das Problem ist, früher war es so, dass sehr wenig im Vergleich zur Gesamtweltbevölkerung, sehr wenige Leute spezialisiert waren auf diese Themen und man brauchte immer Spezialwissen in einem, sag ich mal, computertechnischen Bereich, bestimmte Programmiersprachen oder Datenbanken und man musste halt Security-Hintergrundwissen haben. Und dann konnte man sozusagen in dieser einen Nische diese Schwachstellen rausfinden.
Ja.
Mit den neuen Modellen ist es jetzt im Prinzip ja auch Menschen, selbst ohne viel Vorwissen, zumindest möglich, es auszuprobieren. Ob es dann immer erfolgreich ist, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ja.
Aber die Möglichkeiten sind ja jetzt plötzlich ganz andere.
Mhm. Ja, du skalierst ja ganz anders. Also wenn ich jetzt da, also ich kenne mich zum Beispiel jetzt, sage ich mal, gut mit Postgres aus, aber wenig mit Superbase oder sowas aus. Aber ich kann trotzdem jetzt plötzlich sicherheitsrelevante Details von einer Superbase-Authentifikation überprüfen, obwohl ich mich damit eigentlich nicht so sehr auskenne. Und das ist dann völlig egal plötzlich. Ich kann mir einfach das Wissen sozusagen von der AI reinholen, die in manchen Bereichen, würde ich sagen, mich auch mittlerweile deutlich übertrifft. Also klar, weil ich halt nicht überall Experte sein kann. Aber diese Bereiche sind ja dann trotzdem relevant für meinen Fachbereich, wo ich gute Kenntnisse habe. Ja.
Das heißt, aus deiner Sicht ist es auf jeden Fall ein Werkzeug, das jetzt in den Werkzeugkoffer gehört von jedem Sicherheitsforscher?
Sofern du Zugriff hast, ja. Das ist ja das große Problem. Mit Mythos hast du gar nicht Zugriff darauf, weil Mythos ist erstmal nur für die Unternehmen im Project Glasswing verfügbar. Das heißt, die US-Regierung hat gesagt, das dürft ihr nicht veröffentlichen. Deswegen ist Fable auch so stark Security beschnitten. Und Opus 5 ist jetzt genauso. Das heißt, das, was wir haben, ist eigentlich eine beschnittene Version und die Version, die wirklich mächtig ist, ist erstmal nur limitiert auf die US-Regierung und auf Anthropic als Unternehmen und eben die Unternehmen, die Anthropic eingeladen hat. Und das ist dann schon natürlich, also du brauchst ja immer das beste Modell sozusagen, um die meisten Sicherheitslücken zu finden, demnach zu reparieren.
Ja, das ist ja jetzt ganz offensichtlich geworden bei der Ankündigung von OpenAI. Ein Modell ist bei einem Benchmark sozusagen ausgebrochen, hat sich rausgehackt und in Hugging Face Server reingehackt. Und Hugging Face konnte das Ganze nur aufarbeiten mit Hilfe von chinesischen Modellen, weil die US-amerikanischen Modelle einfach eingeschränkt waren und quasi den Dienst verweigert haben. Also da wird das, glaube ich, ganz offensichtlich, was du gerade beschrieben hast.
Ja, also ich habe das auch bei mir tatsächlich, ich entwickle ja auch nebenbei in Anführungsstrichen Software. Also ich lasse die KI-Agenten schreiben und ich gucke mir das dann genauer an und gebe dann Feedback und sage, hey, das musst du aber nochmal neu machen. So, das ist quasi meine Aufgabe mittlerweile. Aber ich sehe das sehr, sehr häufig, dass eben, also die US-Modelle, die weigern sich regelmäßig Security-Themen zu bearbeiten. GPT 5.6 geht noch einigermaßen. Das ist das von OpenAI. Aber auch das bricht regelmäßig ab. Also das heißt, man sieht irgendwie, es fängt an mit einem Red-Teaming, also mit einem Angriff und bricht dann aber ab. Und sagt mir dann nicht, dass ich das irgendwie anders machen könnte. Es weigert sich einfach. Und dann muss ich tatsächlich zu einem chinesischen Modell greifen, was von den Kapazitäten her das Beste ist, was ich gerade als Sicherheitsforscher benutzen kann. Was aber laut Benchmarks, ich kann es ja nicht selber ausprobieren, nicht das Beste ist, was weltweit zur Verfügung steht. Und dementsprechend, ja, das ist eine Einschränkung.
Und da gibt's ja, also wenn du jetzt Dario Amodei von Anthropic fragen würdest, dann würde sie ja sagen, ja, ist ja auch richtig so. Also diese Fähigkeiten müssen unbedingt eingeschränkt werden. Wie siehst du das denn? Also einerseits natürlich kann man diese Fähigkeiten jetzt einschränken und sagen, okay, dadurch wird es in der Breite nicht möglich, diese Sachen zu missbrauchen. Aber es gibt ja, wie du auch siehst und wie du auch sagst, andere Modelle, auf die man zurückgreifen kann. Und das heißt, die Angreifer haben wahrscheinlich bessere Fähigkeiten als aktuell die Frontiermodelle?
Naja, also die Angreifer haben nicht Zugriff auf die Frontiermodelle. Also die, außer jetzt, wir reden von OpenAI, die haben natürlich darauf Zugriff. Aber also OpenAI ist ja quasi jetzt auch ein Angreifer geworden, jetzt mit Hugging Face, mit dem Vorfall. Aber also das Problem ist, wenn ich quasi einfach sage, okay, wir brauchen alle Zugriff darauf, dann bedeutet das auch, dass ich den Ransomware-Gruppen darauf Zugriff gebe. Und die auszusperren ist ja super schwer, weil die holen sich einfach einen Proxy oder leiten es im Zweifelsfall sogar über infizierte Maschinen und dann sieht es so aus, als hätte eine ganz normale Privatperson diesen Angriff gestartet. Das heißt, die auszusperren ist fast unmöglich. Auf der anderen Seite, wenn ich aber sage, ey, wir veröffentlichen die Modelle nicht, dann hat man diese Lücken weiterhin drin und es bleibt bei einem kleinen Teil an Unternehmen und der US-Regierung und dem Hersteller, diese Lücken zu untersuchen und dann, wenn sie Lust darauf haben, weiterzugeben. Das heißt, wir sind halt vollkommen davon abhängig, was da quasi beschlossen wird. Also ich meine, dass zumindest mal Leute wie das BSI oder Institutionen wie das BSI und auch ihr als Institution darauf Zugriff haben solltet, was ja derzeit nicht der Fall ist, aber was wir dringend brauchen, wenn wir weiterentwickeln wollen, also wenn wir Forschung vernünftig machen wollen, dass wir das öffnen, aber eben nach und nach, dass möglichst die Angreifer erst Zugriff darauf bekommen, wenn die meiste produktiv eingesetzte Software halt abgesichert ist.
Okay, du wärst also eher für so einen gestagten Rollout, wo man sagt, zunächst erhalten, sag ich mal, vertraute Institutionen Zugriff darauf, aber hoffentlich nicht nur zum Beispiel US-amerikanische Organisationen, sondern weltweit. Ja. Und sobald festgestellt wurde, okay, das passt alles, wir haben auch Sicherheitslücken jetzt erkannt und das dementsprechend weitergegeben, jetzt können wir auch Zugriff in der breiten Bevölkerung darauf geben.
Naja, also wenn du es jetzt mir zum Beispiel geben würdest, diesen Zugriff darauf, dann könnte ich zum Beispiel bei mir die Software absichern, wenn ich das gemacht habe. Also ich bin ja tatsächlich auch registriertes Unternehmen, deswegen, wenn ich das gemacht habe in meiner Software, die ich auch vertreibe produktiv, dann bin ich dann erstmal außen vor genommen. Aber es gibt ja genug Leute, die auch einfach nur für sich Privatsoftware entwickeln, beziehungsweise Open-Source-Software entwickeln und die dann auch von anderen genutzt wird. Sprich, wir können eigentlich diese extreme Macht zu entscheiden, welche Sicherheitslücken kann man jetzt teilen, welche nicht, die können wir eigentlich nicht bei nur einer US-Behörde lassen, plus eben den zugelassenen Unternehmen. Weil dadurch machst du dich halt komplett davon abhängig, dass die dir auch Bescheid sagen. Grundsätzlich, also das ist jetzt so dieser gestagte Rollout, wäre jetzt so meine aktuelle Meinung zu dem, was mit Mythos eigentlich im besten Fall passieren sollte. Langfristig würde ich eher auf eine weltweite Zusammenarbeit drängen, also dass wir gemeinsam an den AI-Modellen arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das Paper AI 2040 gelesen hast.
Ja, beziehungsweise Europe 2031, es gibt AI 2027 und das 2040 ist, glaube ich, der Nachfolger jetzt, ne?
Genau, das 2040 ist an sich keine Prediction, sondern eher ein Best-Case-Szenario, wenn du so möchtest, wo man dann sagen kann, ey, wie könnte es eigentlich ablaufen? Also was sollte geschehen, damit wir alle zusammenarbeiten, damit nicht irgendwie alles eskaliert und plötzlich irgendwie, überall Hackerangriffe passieren. Ja. Und da ist eben die Rede davon, dass eigentlich so bald wie möglich die USA mit China einen Pakt schließen sollten und dann eben auch der Rest der Welt reinkommen sollte. Wie genau es ablaufen soll, da habe ich ein bisschen andere Meinung als dieses Paper, aber ich würde gerne Europa weiter vorne drin sehen, ehrlich gesagt. Aber zumindest mal, dass man sich zusammentut und dann schaut, dass man die Software absichert, dass man die KI-Modelle auch an sich absichert, dass die eben nicht solche Sachen machen, wie das ist bei OpenAI, sondern dass die sich auch an Regeln halten, die vorgegeben werden. Und dann eben nach und nach die Software auch gemeinsam absichert, sodass da keine Lücken für Angreifer übrig bleiben. Und die Forschung veröffentlicht und die Modelle im besten Fall auch veröffentlicht und dadurch eben gemeinsam nach vorne kommt. Das wäre so mein mein Wunschgedanke, aber ich verstehe, dass das politisch sehr schwierig sein könnte.
Ja, der Status quo sieht ja komplett anders aus und du hast es jetzt schon angesprochen, Europa und Deutschland insbesondere auch. Wir stehen ja jetzt nicht unbedingt gerade weit vorne, sondern eher ganz im Gegenteil. Sieht eher danach aus, als finden wir gerade den Anschluss nicht. Mhm. Du sagtest schon, du hoffst dir, dass Europa da eher wieder vorne mitspielen kann. Wie schaffen wir das?
Ja, also das ist jetzt natürlich höchst spekulativ, das muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, ihr habt einen sehr, sehr guten Vorstoß gemacht, jetzt gerade mit dem neuen Sophie S, mit dem KI-Modell, was vom Fraunhofer-Institut ja veröffentlicht wurde, unter anderem oder mittrainiert wurde. Weil, also Europa ist fairerweise einfach, wir haben nicht diese riesigen KI-Rechenzentrums-Cluster, wie jetzt eben China und die USA sie gebaut haben. Das haben wir einfach nicht. Wir haben Mistral als großen Entwickler und das ist so ziemlich das Größte, was wir aktuell zu bieten haben. Was wir allerdings durchaus haben, sind relativ gute Regularien und relativ gute Forschung im Bereich wirklich echtes Open Source, weil die ganzen chinesischen Modelle sind Open Weight Modelle. Mhm. Das heißt, die Gewichte sind öffentlich, mit den Gewichten kann aber kaum jemand was anfangen. Die sind ja nicht nachproduzierbar. Sprich, so ein Gewicht ist einfach nur eine Zahl und naja, die Gewichte kann ich runterladen, bei mir ausführen, das ist super. Aber ich kann sie nicht untersuchen. Während das, was bei Sophie S jetzt passiert ist, ist, dass die Trainingsdaten mit veröffentlicht wurden, der Trainingscode mit veröffentlicht wurde und eben auch ein komplettes Write-up. Und die US-Modelle sind halt komplett closed, da weiß ich gar nichts. Also ich weiß nicht mal, wie groß die Dinger sind, wie viele Parameter da drin sind, welche Trainingsdaten schon fünfmal nicht.
Ja, wir wissen vor allem, was ich dabei spannend finde, wir wissen ja noch nicht mal, ob es wirklich ein einziges Modell ist, was man hinter dieser API hat oder ob es nicht vielleicht sogar ein Zusammenschluss aus mehreren Systemen ist. Da ist ja sehr wenig Transparenz drin und du hast es angesprochen, Fraunhofer hat mit anderen Institutionen tatsächlich ein Modell entwickelt. Die haben sich da eine bestehende Architektur angeschaut und die auch genutzt erstmal fürs Training. Das Modell ist jetzt sicherlich nicht das beste Modell. Ich glaube, darum ging es auch erstmal gar nicht, sondern wie du gesagt hast, diese gesamte Kette, also angefangen von den Trainingsdaten, wie setzen die sich zusammen, wo kommen die her, über den Trainingsprozess alles offenlegen und ich glaube, das ist tatsächlich der richtige Weg. Woran es nur mangelt und das da stimme ich dir komplett zu, ist halt die Rechenleistung. Also das haben auch die Mitautoren oder diejenigen, die daran beteiligt waren, haben das auch gesagt. Also es fehlt einfach an mehr Rechenpower, um das Ganze dann noch weiter hochzuskalieren. Aber der Vorstoß ist aus meiner Sicht auch genau richtig und ich hoffe einfach, dass wir da irgendwie weiterarbeiten können in dem Bereich und dass gleichzeitig dann auch vielleicht etwas passiert, dass Kapazitäten geschaffen werden, damit wir auch hier so ein bisschen diese Skaleneffekte doch nutzen können.
Ja, also gerade diese Skaleneffekte sieht man jetzt bei Chemie. Also das Ding ist, die chinesischen Modelle, wie gesagt, sind ja Open-Weight-Modelle. Das heißt, ich weiß, wie viele Parameter da erstmal drin stecken. Und das ist einfach eine lächerlich riesige Summe an Parametern. Also im Sophie-S-Modell sind 30 Milliarden Parameter. Bei Chemie reden wir von Billionen, deutsche Billionen, oder?
Auf Englisch Trillions, auf Deutsch Billionen.
Genau, das ist immer so ein bisschen verwirrend. Aber eben, also so eine Größenordnung mehr, was natürlich klar ist, dass dann das Modell irgendwie mehr Kompetenzen hat oder Kapazitäten hat, weil es einfach sehr viel mehr speichern kann an Wissen. Also ich meine, jeder Parameter ist ja quasi eine Zahl, wo man Wissen drin speichern kann oder Informationen drin speichern kann erstmal. Und dadurch hast du natürlich einfach mehr Platz für mehr Informationen, um dieses, wie funktioniert Text, wie funktioniert Coding, wie funktioniert Medizin, all diese Informationen irgendwie abzuspeichern und dann durchs Lernen eben natürlich da auch reinzupacken. Und das braucht halt einfach lächerlich große Kapazitäten auch fürs Training und fürs Ausführen sogar. Also ich meine, man bekommt Chemie selbst, wenn man es quantisiert auf 4-Bit, nicht auf die größte Grafikkarte, die wir aktuell haben. Da brauchst du, glaube ich, 4 oder sowas dafür. Einfach nur wegen dem Speicher.
Ja, es ist enorm riesig und das ist ja tatsächlich auch weiterhin der Trend. Also so ein Mythos wird ja auch spekuliert, in welchen Größenordnungen das ist. GPT-6, was jetzt auch, erwartet wird in nächster Zeit, das sind dann wieder mehr Größenordnungen, weil natürlich hier einfach diese Scaling-Law verfolgt wird. Die sagen, wir skalieren einfach die Daten, wir skalieren Compute und dann werden die Modelle einfach auch immer besser. Natürlich, keiner kann in die Zukunft schauen, und keiner kann sagen, ob das jetzt immer weiter so funktionieren wird. Die Frage ist halt, brauchen wir überhaupt mehr Intelligenz oder sind aktuelle Modelle nicht in vielen Bereichen schon komplett gut genug?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, wenn ich mir so meinen Prozess angucke, also ich habe ja meine App angefangen zu entwickeln, eigentlich als ich will verstehen, wie sich KI-Modelle wirklich in einem echten Softwareprojekt äußern und was da so die Vorteile und Nachteile von jedem Modell sind, damit ich es alles ausprobieren kann. Und die App ist jetzt auch seit einer Weile draußen tatsächlich. Und was ich wirklich anfangs noch sehr, sehr viel selber geschrieben habe an Code und mir dann von der KI erstmal vorformulieren lassen habe und dann hin und her copy-pasted habe und alles. Und mittlerweile, also dann zwischenzeitlich hatte ich eben so einen Workflow, wo ich quasi gesagt habe, okay, ich lasse den Code schreiben in vier verschiedenen Stufen mit Tests erstmal und dann mit Code und dann mit Test-Coverage und dann nochmal mit der Dokumentation und dann nochmal reviewen lasse, was irgendwie 8 Agents oder sowas nacheinander gemacht hatten. Ich hatte da mein eigenes Shell-Skript und alles drum und dran. Und dann bin ich jetzt mittlerweile mit der neuen Generation, die ja jetzt gerade im letzten Monat erst rausgekommen ist, bin ich davon wieder weggekommen, habe gesagt, ich kann einfach dem Agent sagen, mach das mal.
Ja.
Und in vielen Fällen funktioniert es. Also es sind noch Kleinigkeiten, aber es ist ähnlich klein wie das, was ich davor eben machen musste.
Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich auch beobachte. Also das, was jetzt vor 2 Jahren, was man noch erzählt hat den Leuten, was man machen muss, Prompting hier und da und irgendwie ein großartiges Vorgehen. Die Modelle haben das mehr oder weniger aufgefressen, dieses Vorgehen und verinnerlicht, weil natürlich im Training die einfach auch diese Dinge mit antrainieren und die Modelle dann zum Beispiel auch darauf trainiert werden können, du musst immer vernünftige Tests schreiben oder du darfst bestimmte Konstruktionen nicht mehr verwenden. Ich glaube hier OpenAI hat zum Beispiel Use-Effect für React raustrainiert, dass es nicht mehr benutzt wird, habe ich letztens gelesen. Also sowas geht alles, ne? Und das finde ich faszinierend, weil da stellt sich dann natürlich auch die Frage, muss man tatsächlich lernen, mit KI umzugehen oder ist das nicht etwas, was man in der Benutzung so mehr oder weniger schon einfach lernt?
Ich glaube, das ist genau das. Also ich glaube, du entwickelst so ein Gefühl dafür, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Also das Problem ist, ich muss das mit jedem KI-Modell ein bisschen neu lernen, was es so für Quirks hat. Zum Beispiel die GPT-Modelle sind immer so ein bisschen sehr penibel. Also wenn man die Reviews schreiben lässt, du findest alles oder sehr, sehr viel wirklich. Aber so zum wirklich fertig werden mit einer Aufgabe, für die du begrenzt Zeit hast, sind die ein bisschen tricky, weil die sehr, sehr zickig sein können und sehr, sehr genau jeden einzelnen Fehler dir aufzeigen, was schon fast nervig ist, weil sie mich dann auch öfters mal korrigieren. Aber ebenso die Opus-Modelle sind ein bisschen, oder generell die Claude-Modelle sind ein bisschen so eher kreativer, sag ich mal. Die missachten auch öfters mal Anweisungen, die du eigentlich gegeben hast, aber entscheiden sich dann oftmals für was, was irgendwie doch sinnvoller ist als das, was du geschrieben hast. Und so hat jedes Modell so ein bisschen seine Quirks. Und es ändert sich auch mit jeder Modellklasse quasi. Also jetzt von Opus 4.8 auf Opus 5 war es wieder so ein, das brauche ich jetzt also nicht mehr dazu schreiben, dass es irgendwie jedes Mal nochmal einen Test schreiben muss. Das macht es jetzt einfach. Oder von 4.6 auf 4.7 war ein ganz furchtbarer Drop für mich, weil ich damit erstmal gar nicht umgehen konnte, weil das 4.7er Modell sehr, sehr gut im Frontend war, aber Backend halt nicht mehr machen wollte.
Ja, das haben viele gesagt, dass da tatsächlich so eine Degression stattgefunden hat.
Extrem. Und solche Sachen merkst du dann immer wieder und dann musst du nochmal deinen eigenen Arbeitsrhythmus daran anpassen. Aber jetzt eben mit der neuen Generation, ich weiß nicht, ich kann mal ganz kurz gucken, damit ich dir die aktuelle Zahl gebe. Ich habe, als das Modell rausgekommen ist, habe ich angefangen, ein Goal zu starten mit dem GPT 5.6 Sol Ultra Modell. Mit einem Entwicklungsziel. Und dadurch, dass er so oft Usage Limits Resets kam, läuft das tatsächlich jetzt, also aktive Modellzeit, seit 14 Tagen und 21 Stunden und 12 Minuten durch.
Also, was hast du für ein Goal eingegeben? Wer macht mich zum Millionär?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe meine Software, wo ich quasi so ein bisschen Open Learning als Software schreiben wollte. Also quasi eine Lernplattform, für eben, weil ich ja früher sehr viele Tutorials gemacht habe. Und da will ich eine Mobile-App, eine Version 2 sozusagen rausbringen, die das Ganze, also derzeit haben wir keine Mobile-App und ich will, dass das ein bisschen moderner ist, ein bisschen flüssiger ist. Und ich habe da sehr, sehr viel geschrieben. Ich nenne das immer ganz gerne Spec, also die Definition, wie es auszusehen hat.
Ja.
Und das habe ich ihm einfach gegeben, habe gesagt, du machst es jetzt, mach's perfekt.
Ja,
also nicht so wörtlich, aber ja.
Das ist spannend. Ja, Spec-Driven Development nennt sich das jetzt hier neudeutsch und das wird jetzt an jeder Ecke propagiert. Ich
Ich würde dir gerne sagen, ob es funktioniert. Ich kann es noch nicht sagen. Es ist noch nicht fertig. Es läuft immer noch.
Die Frage ist halt, sind wir als Menschen in der Lage, alles von vornherein wirklich so zu spezifizieren, dass die KI das dann auch umsetzen kann? Oder ist die natürliche Sprache einfach zu ungenau dafür? Ja. Also da gibt es ja immer noch Diskussionen. Aktuell das Hype-Thema, wenn man so im Netz unterwegs ist, sind so Dark Software Factories. Also im Prinzip das, was du jetzt mit dieser Goal-Funktion versuchst, das wollen die so institutionalisieren. Man gibt vorne seine Spec rein und das rödelt und rödelt und am Ende kommt die fertige Software raus, die sich dann auch im Idealfall selber wartet und repariert. Ist natürlich, gibt es mehrere Seiten, ist natürlich ein ganzes Spektrum. Ich bin gespannt, ob das so funktionieren wird oder ob wir feststellen werden, dass die reale Welt immer noch zu komplex ist und nicht alles vorhergesehen werden kann.
Also du kannst grundsätzlich eigentlich davon ausgehen, dass es nicht so rauskommt, wie du es, oder dass du es eigentlich anders wolltest, als das, was rauskommt. Also das habe ich jetzt auch schon gesehen. Ich habe noch eine andere App, eine kleinere, auch in Auftrag gegeben. Die ist jetzt auch schon tatsächlich fertig gewesen, sodass ich sie prüfen konnte. Kleiner in Anführungsstrichen. Das ist trotzdem eine Social-Media-App quasi fürs Fediverse. Als kleinen Test. Und das kam sehr, sehr ähnlich so raus, wie ich das eigentlich haben wollte. Aber war an vielen Stellen noch nicht so fein geschliffen. Was ich dann eben gemacht habe, ist, ich bin mehrfach reingegangen, habe quasi selber geguckt, wie sieht's aus, was will ich eigentlich anders haben, was habe ich vielleicht falsch spezifiziert und habe dann nochmal nachgepromptet und dann halt nochmal genau gesagt, okay, das will ich geändert haben, das will ich geändert haben. Aber der Korpus erstmal, also dass es funktional war, so wie ich das mir vorgestellt habe, das hat funktioniert. Nur halt die Details waren dann nochmal sehr, sehr off und die kann man ja nochmal nachschleifen. Das ist ja nicht irgendwie was du danach nicht mehr ändern kannst. Aber das finde ich beeindruckend eben, dass du einfach nach so langer Zeit eventuell sogar davon ausgehen kannst, dass du wirklich eine oder zumindest teilfunktionale App bekommst, beziehungsweise Software bekommst, die dann auch wirklich was kann und wirklich auch das tut oder zu einem signifikanten Teil zumindest das tut, was du möchtest und dass du dann halt einfach nochmal nachschleifen kannst.
Ja, es ist schon faszinierend, ne? Wenn man das, wenn man mir das vor 5 Jahren erzählt hätte, hätte ich den Leuten wahrscheinlich einen Vogel gezeigt.
Auf jeden Fall.
Also die Geschwindigkeit, mit der sich diese Systeme und die Modelle weiterentwickeln, ist absolut enorm. Und das, was du beschrieben hast, ich empfinde das auch genauso. Ich stelle tatsächlich auch fest, egal wie gut die Modelle sind, man fängt immer an, ja, man will dann doch noch was ändern und es ist nie exakt genau das, was man haben möchte. Und dann stelle ich wieder fest, okay, es hat eher doch dann wieder diesen Werkzeugcharakter. Ja, ne? Also es ersetzt quasi mich nicht vollständig, sondern ich nutze es, um deutlich schneller ans Ziel zu kommen. Glaubst du, das bleibt so oder glaubst du, wir werden irgendwann den Punkt erreichen in naher oder ferner Zukunft, wo wir gar nicht mehr mithalten können und die Systeme einfach so gut sind, dass sie im Prinzip alles ersetzen können?
Naja, ich sag mal so, also du hast ja grundsätzlich auch immer, in klassischer Softwareentwicklung war immer der große Punkt, dass der Kunde plötzlich geänderte Anforderungen hatte, weil man sich ein bisschen daneben kommuniziert hat. Das heißt, der Kunde hat was gesagt und ich habe das interpretiert. Ich muss es immer interpretieren, weil menschliche Sprache einfach nicht perfekt akkurat ist. Und musste es aus meinem Wissensstandpunkt so bauen, wie ich denke, dass es am besten ist. Ich kann ja nicht wegen allem nochmal nachfragen. Und das kann ich nicht im Vorfeld komplett eliminieren. Das ist auch genau das, was jetzt gerade eben bei dieser Fediverse-App übrig geblieben ist. Also, dass ich nicht genau definieren konnte, was ich eigentlich will. Das ist was uns, denke ich, bleiben wird. Das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gemerkt, dass wir irgendwie eine Frage gestellt haben bei der KI und dann hat sie was völlig anderes geantwortet, weil man es halt einfach falsch verstehen kann. Und das wird, glaube ich, so nicht weggehen können, weil es einfach in der Natur der Sprache ist. Aber was auf jeden Fall gerade für mich auf jeden Fall weggegangen ist, ist dieses ständige, ich muss nochmal nachprompten, weil die KI zu schlecht war zum den exakten Code schreiben, weil sie sich ständig vertan oder weil sie in Zyklen hängen geblieben ist oder halluziniert hat oder sowas. Das ist für mich extrem zurückgegangen und das geht mit jeder Modellgeneration gefühlt nochmal ein Stückchen mehr zurück. Was natürlich Implikationen hat, die jetzt nicht nur positiv sind, aber halt auch nicht nur negativ. Also wenn man damit, das ist ein Werkzeug in dem Sinne, wenn du was Gutes damit tust, dann tust du halt was Gutes damit. Wenn du halt was Schlechtes damit tust, wie zum Beispiel Firmen hacken, um sie dann zu erpressen, aka Ransomware, dann tust du halt was Schlechtes. Und da muss man auf jeden Fall natürlich dahinter sein, dass diese Möglichkeiten zum Guten genutzt werden, sage ich mal, oder nicht zumindest zum Schlechten.
Ja, du beschäftigst dich ja auch durchaus mit lokalen Modellen, oder? Also, dass du die Modelle bei dir auf der eigenen Hardware betreibst, das machen wir hier natürlich bei uns auch. Ich bin da grundsätzlich ein großer Fan von, auch wenn die Modelle häufig noch nicht so gut sind wie die großen Frontier-Modelle. Ja. Was hast du da so festgestellt?
Also, was ich tatsächlich viel auf meiner eigenen Hardware betreibe, ist ein TTS-Modell, also ein Text-to-Speech-Modell. Mhm. Ich habe eben auch für diese Mobile-App, für diesen Newsreader da, den ich vorhin erwähnt hatte, ich will jetzt hier keine Werbung machen, deswegen sage ich den Namen nicht. Die Idee ist quasi, dass ich die Nachrichten auch vorlesen lasse. Das heißt, dass jemand auch, ich habe viele Leute, oder was heißt viele, aber ich habe auf jeden Fall einige Leute, die mir gesagt haben, sie haben Leserechtschreibschwäche oder können nicht gut sehen. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch schon Screenreader-Support eingebaut, aber der ist trotzdem, also er ist natürlich gut, aber es ist trotzdem immer noch nicht ganz nativ. Und dann hatte ich Leute, die mir gesagt haben, ey, ich will es eigentlich während dem Autofahren, würde ich voll gerne die News einfach anhören. Und was ich gemacht habe, ist tatsächlich jetzt jede News, die da drin erscheint, habe ich vertont. Und das läuft mit einem Text-to-Speech-Modell nicht auf dem Server, sondern bei mir auf meiner Hardware in 13 Sprachen. Das heißt, es läuft quasi die ganze Zeit durch und produziert so viel Text-to-Speech, wie ich nur irgendwie kann. Das heißt, ich habe bei mir hier die 5090, die läuft wirklich 24/7 durch und produziert wirklich einfach die Text-to-Speech, die man dann in diesem Newsreader hören kann. Und es hört sich spannend. Nativ wirklich, wirklich gut an. Also ich habe davor eben mit 11 Labs gearbeitet und mit OpenAI Voices und dann zwischenzeitlich mit Fish Audio und alles Mögliche mal ausprobiert. Aber es war nie wirklich, also es war entweder viel zu teuer, sodass ich es nicht bezahlen hätte können, oder es war tatsächlich einfach qualitativ nicht gut. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eben Quen 3 TTS ist das.
Ja. Genau. Nutze ich aktuell auch.
Ja, das ist wahnsinnig gut. Also das, ich habe dann meine Stimme als deutsche Stimme drin. Ich habe quasi meine Stimme geklont und habe dann die einfach vorlesen lassen. Es ist nicht so, dass man es nicht erkennen würde, aber es ist vollkommen ausreichend, dass man sich halt die News vorlesen lassen kann. Das machen ja auch viele Websites mittlerweile so, dass sie einfach tatsächlich die Artikel vertonen, sodass man sie sich halt einfach anhören kann und nicht mehr lesen muss.
Ich finde das sehr lustig, weil das war wirklich die erste App, die ich mir gebaut habe, als ich angefangen habe zu programmieren mit ChatGPT und Co. Habe ich damals noch in Python und damals hatte ich dann auch, wie du gesagt hast, Fish Audio und so zwischenzeitlich drin. Mhm. Ich habe das Projekt irgendwann nicht mehr weitergetrieben. Aber ich kann den Bedarf daran sehen. Also ich bin auch ein Mensch, der gerne sich die Sachen anhört. Ich werde auf jeden Fall mir deine App auch nochmal angucken, weil das klingt genau nach dem, was ich eigentlich brauche. Gerade wenn man im Auto unterwegs ist, wo die Autos jetzt noch nicht selber fahren, dann nutzt man die Zeit natürlich gerne anderweitig.
Genau, und ich meine, zuhören kannst du ja wunderbar, die Augen können ja trotzdem die Straße verfolgen.
Genau. Und was sind denn so andere Dinge? Also wir haben jetzt sehr viel über Programmieren gesprochen. Wofür nutzt du denn noch so KI und wo siehst du quasi gute Anwendungsfälle? Mhm. Wo siehst du Sachen, die du eher so kritisch beäugen würdest?
Ja, also was ich jetzt gerade in der Creator-Community öfters mal sehe, sind, dass eben viele Leute die Bilder von ChatGPT benutzen, die vor allem auch Videos dann teilweise erstellen und die dann einfach als Social-Media-Videos verwenden. Ich persönlich bin kein Fan davon, muss ich sagen, weil ich den Bedarf nicht unbedingt sehe. Also ich sehe, dass man visualisieren möchte, aber ich sehe trotzdem irgendwie diesen Bedarf nicht, dass man da einfach sagt, okay, ich möchte einfach mein ganzes Video sozusagen mit irgendwas füllen, nur damit man irgendwas zu gucken hat, weil es für mich irgendwie nicht so diesen Unterhaltungsmehrwert hat und auch nicht diesen qualitativen Mehrwert. Aber das ist, glaube ich, nur meine Meinung. Das ist wahrscheinlich für jeden irgendwie was anderes. Was ich sehr, sehr gerne tatsächlich mache, ist, mich mit den LLMs, also sprachlich dann auch zu unterhalten, sozusagen schriftlich, und zu überlegen, okay, was sind denn Aspekte, die in ein Video rein müssen zum Beispiel? Also quasi mich selber kritisch zu hinterfragen, weil ich eben, wie du auch schon gesagt hast, in meiner Bubble extrem tief drin stecke und dann oftmals überschätze, wie tief andere Leute drinstecken und was alles quasi Vorwissen ist. Weil das eigentlich gar nicht so ist, dass es so tiefes Vorwissen in vielen Bereichen gibt und dass ich mich dann selber einfach mal zurückhole und sage, halt stopp, nicht jeder weiß, was ein lokales Modell ist und wie man das ausführt. Das ist nicht einfach ein Ding, was man voraussetzen sollte. Und dass ich da quasi so ein bisschen brainstorme quasi. Ja, das ist das, was ich sehr gut finde.
Wie ist deine Erfahrung im Bereich Recherche? Weil du machst ja ganz viel Recherche für deine Videos, ne?
Ja, genau. Also was ich tatsächlich sehr gerne benutze, sind solche Researches, also so Deep Researches oder eben auch solche quasi, ey, find mir Quellen, weil ich dadurch einfach sehr viel mehr Quellen überhaupt erstmal durchleuchten kann. Also das heißt, ich kann einfach mal hergehen und mir ein Paper durchlesen oder einen Haufen Paper quasi in einer Zusammenfassung geben lassen und dann erstmal rausfinden, welches Paper ist überhaupt für mich relevant. Und da kommen wirklich teilweise Paper von irgendwie 1960, 1958, 1980, 1990 irgendwann, die ich so niemals auf dem Schirm gehabt hätte, wo ich dann überhaupt weiß, aha, liest dir das mal durch. Dann lese ich selber nochmal rein und dann bin ich eigentlich ganz happy, dass ich es mir angeguckt habe. Aber viele Paper von heutzutage sind dann oftmals gar nicht so relevant, sondern auch öfters mal diese alten, die dann noch tragen. Und das ist neu tatsächlich für mich gewesen, weil ich so natürlich sehr viel mehr Paper skimmen kann, sodass ich sie danach nur noch eine Handvoll selber wirklich lesen muss für ein Video, was die Sache einfacher macht.
Okay, das heißt, du erreichst eine ganz andere Breite, als es vorher überhaupt möglich war. Genau. Aber am Ende des Tages schaust du immer noch in die Quellen rein, gerade in diejenigen, die du früher vielleicht gar nicht gefunden hättest.
Vor allem die tatsächlich, ja. Weil die, also die sind halt einfach da und niemand hat sie dann wirklich gelesen und man vermutet einfach, dass sie da drin stehen. Dann findest du auch oftmals irgendwie so falsch zitierte Sachen, die irgendwie durchgekommen sind. Also gerade dieses, ich habe jetzt gerade dieses Wasserthema, das ein bisschen steil gegangen ist, wo ich mich gerade einlese, wo manche Quellen behauptet haben, dass eben ChatGPT würde für eine Anfrage 500 Milliliter verbrauchen, das hätten die Forscher so geschrieben, was so nie in dem Paper drin stand. Okay. Wo ich dann eben nochmal genauer reingeguckt habe, was die Forscher wirklich geschrieben haben. Da bin ich jetzt gerade tatsächlich noch dran am Lesen, deswegen noch nicht abgeschlossen, aber ja, das sind dann ist einfach eine andere Tiefe, die du auch erreichen kannst, weil du selber weißt, wo du den Fokus drauf setzen kannst. Und nicht mehr die, also davor waren es irgendwie so 10 Sachen, habe ich angefangen zu lesen, habe dann entschieden, okay, das lohnt sich halt überhaupt nicht, das ist halt nicht mein Thema, also es geht in eine ganz andere Richtung, obwohl der Titel mir was anderes suggeriert hat.
Ja das ist schon cool. Du hast schon angesprochen, also das Thema mit Content-Generierung, also Thumbnails, Videos, das siehst du aktuell eher kritisch, gerade dann, wenn es dafür genutzt wird, um vor allem diesen kompletten Content per KI zu generieren. Ich muss zugeben, ich teile diese Meinung. Wir haben natürlich auch schon experimentiert, teilweise auch bei unseren Thumbnails sind mittlerweile wieder da, dass wir gesagt haben, zumindest die Fotos sollen auf jeden Fall echt sein von uns, weil das, man probiert vieles aus und stellt dann fest, okay, eigentlich ist es nicht das, was wir haben möchten und wir wollen halt auch nicht unbedingt diese Botschaft nach außen senden, dass wir einfach auf den Knopf drücken und es purzelt was raus und wir nehmen das Erstbeste. Ja. Hast du Hoffnung, dass sich das irgendwie einpendelt oder glaubst du, wir werden ertrinken in der Flut von generiertem Content?
Na, ich habe mich da mit einem Freund drüber unterhalten. Ich mochte seine Meinung eigentlich sehr gerne. Das ist natürlich eine große Angst von mir als jetzt Creator, dass ich dann einfach irgendwie die KI-Creator sozusagen einfach überstapeln und dann einfach massenhaft Content rausballern. Was aber viel, viel relevanter ist, ist das, was wir Menschen konsumieren. Und ich glaube, wir konsumieren ja eigentlich hauptsächlich die Inhalte, weil wir die Menschen auch interessant finden, die sie erstellen, beziehungsweise weil wir die Meinung von diesen Menschen vielleicht auch hören wollen, deren Erfahrungen hören wollen. Und das kann es eine KI in der Hinsicht gar nicht geben. Also eine KI kann dir von mir aus eine Recherche zusammenstellen und dann auch das Video dazu bauen und dann auch ein Skript dazu schreiben oder sowas, was vielleicht möglichst clickbaity und stark ist oder was ich extrem viel habe, sind solche textgenerierten Posts auf Instagram, die einfach nur Informationen als visualisiertes Ding zusammenfassen, was okay ist. Es gibt einen gewissen Markt dafür. Ich will zum Beispiel gerne solche Studien irgendwie visualisiert für mich sehen. Das kriege ich irgendwie in letzter Zeit wahnsinnig viel. Aber am Ende will ich auch zum Beispiel sehen, was bedeutet das? Also was heißt das wirklich für diesen einen Anwendungsfall? Ich will es eingeordnet haben, wenn ich mich in dem Bereich nicht auskenne. Und das ist so ein, ich glaube, das wird sich einpendeln, weil wenn jeder einfach nur quasi KI einfach drauf jagt und mir dann Content vorwirft, dann bin ich irgendwann satt mit genau diesem Content. Dann hat das einfach auch keinen Mehrwert für mich mehr.
Ja, ich hab auch die Hoffnung, dass sich herausstellt, dass wir eher uns danach sehnen, wirklich menschlichen Content auch uns anzuschauen. Aber ich habe andererseits natürlich auch ein bisschen Angst davor, weil diese Algorithmen, die dahinter liegen, wenn du quasi feststellst, was gut zieht und was nicht gut zieht, dann kannst du natürlich auch nachlegen immer mehr. Ne? Ja, das ist also dann so ein selbstverstärkendes System und ich hoffe, dass wir da irgendwie nicht hinkommen in diese Welt. Aber Andererseits weiß man auch nicht, was passiert, wenn die Modelle noch besser werden und du plötzlich bei Netflix einfach irgendwie ein Thema angibst und dir wird ein ganzer Film erzeugt. Am Ende findest du das den richtig, gut. Ja. Dann, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig, da noch mit zu konkurrieren.
Wobei ich auf der anderen Seite auch denke, also klar, ich hätte gerne langsam wieder besseren Content bei Netflix in Anführungsstrichen.
Ich auch.
Aber auf der anderen Seite will ich ja auch zum Beispiel diese subtile Meinung von einem Autor haben oder diese besondere kreativen Sachen haben, die mir manche Autoren eben geben. Und deswegen ist, glaube ich, auch genau das, was gerade so viel produziert wird, ist da schon recht schwach. Weil man, also das sehen wir jetzt gerade, so viele, viele Hollywood-Filme sind komplett gefloppt und gerade so an der Grenze zu lukrativ, also was heißt gefloppt, aber gerade ja. So an der Grenze zu lukrativ gewesen. Dann kommt sowas wie Obsession rein, wo wirklich der Autor eine kreative Ladung an Energie einfach mitbringt, die komplett unverbraucht ist, alles mal einfach anders macht und wirklich auch Menschen anspricht, die sich mit so einem Thema dann irgendwie auch ja angesprochen fühlen. Und dadurch dann erst so richtig einen Hype generiert, der, ich weiß nicht, der hat das hundertfache oder sowas gefühlt mittlerweile von seinem Produktionsbudget wieder reingeholt. Ja. Weil er eben einen anderen Ansatz, weil er einen kreativen Ansatz da reingebracht hat und nicht dieses generische, ich nehme einfach und schleuder raus und mache Massenproduktion.
Ja, ich glaube, genau sowas wird dadurch gefördert. Slop hat schon immer existiert, ne? Und in letzter Zeit sehr, sehr viel. Also da stimme ich dir zu tatsächlich. Also die Qualität hängt gar nicht so sehr davon ab, ob es KI ist oder nicht, sondern ob es irgendwie, ob es jemand Gedanken gemacht hat, ob es auch einen bewegt. Ne? Da bin ich tatsächlich sehr zwiegespalten, weil ich befürchte, dass es schon auch funktionieren wird, vollständig KI-generierte Inhalte zu erzeugen, wo du dann wirklich mitgenommen bist, wo du, wenn du das nicht weißt, das Gefühl hast, wow, okay, krass. Ich persönlich wäre dann immer sehr enttäuscht, wenn ich feststellen würde, dass es komplett KI-generiert ist. Kann aber auch sein, dass ich da nur Boomer bin.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, wenn es wirklich einfach nur ein Machmal ist, dann würde man es merken, weil eben, also dann ist ja wirklich nichts dahinter. Dann kann ich einfach jedem Modell oder demselben Modell meine eigene Anfrage geben und dann produziert es mir denselben Kram wieder raus. Während wenn jemand von mir aus in einem Scriptwriting-Prozess oder sowas Dialoge teilweise von der KI schreiben lässt und dann sich aber hinsetzt und sagt, nee, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, schreib es mal so rum und dann auch wirklich in Dialog geht, in Anführungsstrichen, und da quasi dann nochmal seine eigene Note reingibt, seine eigene Vision reingibt, dann ist es für mich auch schon nicht mehr KI generiert, dann ist es wirklich als Tool benutzt und nicht als Machmal benutzt. Da ist dann diese menschliche Kreativität, glaube ich, wieder da und das ist ja dann nicht mehr dieser Einheitsbrei, wo einfach das Modell genommen wurde und dann einfach was rausgeschippt wurde, weil es passt ja schon irgendwie. Und auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass der Markt so riesig ist von, ich generiere mir einfach meinen eigenen Content und der ist genau für mich angepasst und niemand anders guckt den. Weil was ich sehr genossen habe jetzt in letzter Zeit ist, wir machen mit Freunden öfters mal Filmabend und wir gehen jetzt auch zusammen ins Kino in Odyssey zum Beispiel. Und wir haben auch über Obsession, sind wir reingegangen, weil uns Freunde den empfohlen haben und haben danach wirklich darüber geredet mit unseren Freunden. Und ich glaube, dieser soziale Aspekt, dass man sich über den Content unterhalten kann, den man gesehen hat, der würde ja dann komplett wegfallen. Also wenn du dann in Netflix irgendwie deinen autogenerierten Film siehst, der nur für dich ist, okay, aber der löst ja dann nichts mehr aus in dir. Du kannst ja dann nicht mit deinen Freunden irgendwie zusammen darüber dich unterhalten. Die haben ja jetzt nichts gesehen davon.
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also ich habe tatsächlich, in mir schlummert die Hoffnung, dass wir tatsächlich feststellen werden, dass am Ende die Inhalte, wo Menschen beteiligt sind, das ist das, was uns Menschen bewegt, gerade im künstlerischen Bereich. Ich meine, Kunst ist ja ehrlicherweise was Menschliches. Auch Musik bin ich auch gar kein Freund von KI-generierter Musik. Maximal als Meme finde ich es lustig oder wenn ich mal irgend so einen Fake-Trailer baue mit als Hintergrundgedudel. Aber wirklich ernsthaft, dass ich mir ein KI-generiertes Lied anhöre und denke, wow, das ist gut. Das ist mir noch nie untergekommen.
Ich finde es tatsächlich aus einer technischen Perspektive sehr interessant. Einfach nur, weil ich spannend finde, wie es funktioniert. Aber ich finde es auch, also jetzt zum so, ich höre mir das privat an. Aber eben, da fehlt dann halt auch diese menschliche Komponente wieder. Dass man sagt, okay, da hat sich wirklich ein Mensch hingesetzt und was damit geschrieben. Wenn es von mir aus irgendwie eine, also KI in der Musikindustrie ist ja durchaus verbreitet mittlerweile, aber nicht unbedingt so, ich lasse mir den vollen Song generieren und dann war's das, sondern ich schreibe dann trotzdem noch mein eigenes Ding und lasse mir dann zum Beispiel die Drums generieren. Also ich habe zum Beispiel auch sehr lange mit meinem Gesangslehrer darüber geredet und er meinte, es ist völlig üblich, dass du dir quasi so Drums teilweise einfach generieren lässt als MIDI und dann passt du die halt im Zweifelsfall nochmal ein bisschen an, das ist, was du brauchst. Wenn es halt nicht deine Stärke ist, wenn du einen Drummer hast, der das schreiben will, geil, aber ansonsten lässt du es halt machen. Aber du schreibst trotzdem halt den Riff zum Beispiel selber jetzt im Metal-Bereich oder du schreibst die Lyrics selber oder definierst quasi die Tonlagen oder sowas. Das ist ja dann trotzdem noch alles dein eigenes Ding.
Ja, und da sind wir wieder tatsächlich beim Thema Werkzeug. Ne? Am Ende kommt man irgendwie immer auf den gleichen Punkt. Das ermöglicht vieles Neues, aber wir benutzen es doch immer noch wie ein Werkzeug. Was sind denn so deine Lieblingswerkzeuge? Erzähl mal ein bisschen was über deine Toolwelt, die du gerade so im KI-Kontext einsetzt, weil da ändert sich natürlich auch andauernd was und ich habe auch meine Vorlieben. Würde mich mal interessieren, was du aktuell so nutzt.
Was ich wahnsinnig gerne benutze und da bin ich so dankbar drum, ist, ich habe mit Claude Code tatsächlich mir mein N8N eingerichtet. Also N8N ist eine Automatisierungsplattform, wo man quasi einfach sich so Workflows aneinander reihen kann. Mhm. Und das Ding hat eine API. Das heißt, ich kann Claude oder auch einen MCP-Server tatsächlich. Claude kann diesen N8N-Server, den ich habe, verwalten für mich und dann auch neue Workflows erstellen, weil ich nicht so gut bin wie Claude im Administrieren von N8N, ist mir aufgefallen. Ich mache sehr viel falsch.
ja, es ist auch nicht so ganz so intuitiv am Anfang, ne?
Es ist wirklich, man muss sich schon einarbeiten, aber Claude kann das mittlerweile. Es war vor ein paar Versionen noch anders und das, was ich jetzt vor kurzem gemacht habe, ist, ich habe meine Bank gewechselt, bin jetzt bei, ich will den Namen nicht sagen, aber ich bin jetzt bei einer Bank, die eine API zur Verfügung stellt.
Ja.
Und über die ich als Einzelunternehmer auch meine Buchhaltung machen kann. So, was ich jetzt also gemacht habe, ist, ich habe in meinem Tracking-Tool alles, was ich an Rechnung stellen kann, habe ich da reingetan, dass wenn ich das auf fertig hake, dann geht automatisch der Workflow rein, schreibt die Rechnung über meine Bank und stellt die dann automatisch im richtigen in Rechnung sozusagen und verschickt die dann auch tatsächlich. Und dadurch wird meine Buchhaltung einfach um ein paar Stunden pro Monat verkürzt. Das heißt, ich habe Zeit für andere Dinge. Weil das ist was, auf das habe ich echt keine, also ich verstehe, dass Leute das toll finden, wenn sie Buchhaltung machen dürfen. Ich mag es nicht. Und das zu automatisieren, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und jetzt auch die andere Richtung, dass quasi meine Rechnung eingeplant oder eingereicht werden, also alles, was ich ausgebe, kommt dann eine Rechnung rein und die leitet dann dieser N8N-Workflow automatisch an mein Buchhaltungstool weiter und verknüpft es dann auch mit Zahlungen und alles. Das ist himmlisch für mich. Das nimmt mir Arbeit ab, die ich nicht machen will.
Ist auch eine KI-Komponente drin oder muss da nichts mehr erkannt werden an hier Texterkennung oder?
Also bei der Bank ist eine KI-Erkennung drin, weil die KI die Rechnung als Bild analysiert und dann eben raus extrahiert, wie viel, was weiß der Betrag, was ist die Mehrwertsteuer, wer ist der Auftraggeber, solche Sachen und das dann halt richtig der richtigen Zahlung zuordnet. Das macht die Bank aber, da habe ich nichts damit zu tun. Das Schreiben von dem Workflow, das war KI generiert, der Workflow an sich ist jetzt mittlerweile deterministisch.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich, wenn ich mit Kunden von uns spreche, das ist immer so meine Vision. Man fängt an und probiert sehr viel erstmal mit KI im Allgemeinen aus, um erstmal zu schauen, geht es überhaupt?
Ja.
Und dann kann man dazu übergehen, immer mehr deterministische Schritte einzubauen, bis man irgendwann vielleicht da ist, dass du eine komplett deterministische Automatisierung hast, die super effizient ist, die einfach funktioniert. Aber du wärst da normalerweise nicht hingekommen, weil du den Aufwand einfach nicht hättest haben wollen, da überhaupt an den Punkt anzukommen.
Genau.
Und deshalb finde ich das ganz spannend und vielleicht machst du ja mal ein Video in Zukunft dazu. Das klingt auf jeden Fall wie etwas, was ich mir angucken würde.
Also auf jeden Fall ist es erstmal so gewachsen. Also am Anfang war sehr viel KI drin. Also ich hatte eine KI, die meine meine reingekommenen E-Mails quasi analysiert und dann zugeordnet hat, okay, das ist jetzt tatsächlich eine Rechnung und das wird dann mit dem Tag Rechnung versehen und das wird dann automatisch ans Buchhaltungssystem weitergeleitet. So habe ich angefangen. Mittlerweile bin ich eben darauf übergegangen, dass ich quasi gesagt habe, okay, das sind die Sender. Also ich habe dann einfach das eine Weile laufen lassen und dann bin ich halt durchgegangen, passt. Nein, das passt nicht. Dann habe ich es quasi nochmal von Hand sortiert und habe dann jetzt eine deterministische Liste einfach an. Wenn es von dieser E-Mail kommt und eine PDF hat, dann ist es eine Rechnung und dann kannst du es ans Buchhaltungssystem weiterleiten. Und fairerweise, ich hätte das nicht angefangen, wenn ich jetzt einen Claude Code nicht gehabt hätte in dem Fall, weil für mich der Aufwand, wenn ich das selber entwickelt hätte, dann wäre es halt ein paar Wochen Arbeit gewesen, dafür, dass ich halt jeden Monat eine Stunde weniger zu tun habe. Das wäre es nicht wert gewesen. So war es halt ein, ich mache das nebenher.
Ja.
Wo tatsächlich noch KI im Einsatz ist, ist eben bei dieser E-Mail-Erkennung, die ich am Anfang habe, wenn ich eine E-Mail bekomme und es ist Feedback für meine App. Dann geht das automatisch an die KI, die prüft das und leitet das weiter tatsächlich an die, an das passende GitHub-Repository und trägt dort einen neuen Issue ein.
Ja, ja, das ist cool. Das sind tatsächlich so Automatisierungen, wo ich, ne, da haben wir jetzt einfach neue Möglichkeiten, die gut funktionieren und die auch aus meiner Sicht absolut sinnvoll sind. Ja. Nutzt du denn noch sowas wie OpenClaw oder Hermes oder sowas in die Richtung?
Hermes nicht, habe ich nie benutzt tatsächlich. OpenClaw habe ich sehr lange benutzt, aber also im Endeffekt mein ganzer PC ist mittlerweile so eine Art OpenClaw, wenn man so möchte, nur dass ich es halt von Hand anschalte und das nicht über das OpenClaw-Interface laufen lasse. Also ich lasse auch meinen PC im Zweifelsfall mal administrieren, wenn es irgendwas Großes gibt mit KI. Oder was heißt, wenn es irgendwas Großes gibt, aber da lasse ich dann halt natürlich immer, dass ich die Berechtigung nicht einfach so automatisch gebe und dann sehe ich auch, was der genau macht. Das habe ich ja bei OpenClaw in dem Sinn nicht gehabt. Und dass ich dann quasi sage, ey, schau mal kurz hier nach, funktionieren die Backups wirklich? Also ich habe zum Beispiel ein Backup-System eingerichtet von meinem Rechner aufs NAS und schau dann, weil es vom NAS eben nochmal weitergeht an Cloud-Anbieter, ist nicht so wichtig. Aber dass halt diese Backups, wenn da irgendwie so eine Fehlermeldung oder sowas kommt, das kommt gelegentlich mal vor, was ist denn da eigentlich dahinter? Analysier mal, sag mir mal, was da passiert ist. Und das ist eigentlich der Job, den für mich ein OpenClaw erledigt hat, nur eben halt auf einem Server, der woanders steht. Und dieses, ich lasse es Dinge permanent auf diesem anderen Server machen, das brauche ich aktuell einfach nicht, weil ich viel an meinem eigenen Rechner mache. Aber ansonsten, nee, also diese Fertigplattformen brauche ich derzeit einfach nicht.
Ja, super interessant, weil ich bin eigentlich genau an dem Punkt, wo du auch bist. Also ich baue mir meine eigenen Lösungen gerade, weil ich dann auch das Gefühl habe, ich habe die absolute Kontrolle, ich weiß, was da passiert, ich kann das so einrichten, wie ich möchte. Alles andere, was ich ausprobiert habe, also ich habe OpenClaw ausprobiert, ich habe auch Hermes ausprobiert, funktioniert technisch auch alles, aber mir fehlt dann immer dieser Blick dahinter und das Gefühl, dass ich wirklich genau weiß, was jetzt dahinter steht, ist natürlich alles Open Source, man kann sich das angucken, aber irgendwie ist es immer noch was anderes, wenn man von Anfang an anfängt und sich dann Use Case für Use Case dran entlang hangelt, um dann irgendwann festzustellen, okay, das ist jetzt genau der Punkt, den ich brauche. Ne?
Genau.
Ich habe alles mit zum Beispiel Tailscale verbunden, komme auf alle Geräte und kann dann quasi genau das Gleiche machen, nur halt mit meinem eigenen System, was ich mir sozusagen eingerichtet habe.
Ja, also das brauche ich tatsächlich einfach nicht, weil bei mir auf dem Rechner sind ja sowieso die ganzen Dokumente und alles drum und dran, die ich halt in Produktion wirklich auch möchte. Und ich will die nicht auf einem Server gespiegelt haben müssen, damit ich den irgendwie erreiche, weil am Ende arbeite ich ja doch wieder auf meinem eigenen Server, auf meinem eigenen Rechner hier zu Hause. Und der läuft ja sowieso 24/7 bei mir durch, deswegen ist es quasi sowieso schon ein halber Server.
Ja.
Ja.
Was nutzt du denn so für Coding-Tools? Also du hast schon gesagt, Claude Code. Mhm. Nutzt du auch Codex intensiv oder nutzt du irgendwie irgendwas in Richtung Open Code oder Py?
Ja, also das Ding ist, also von den KI-Coding-Tools, ich bin da, glaube ich, ein bisschen anders aufgestellt als Philipp. Deswegen, ich benutze eigentlich alles, was ich finde. Weil ich es auch wissen will, wie es funktioniert, weil ich halt potenziell auch, weil ich auch tatsächlich vielleicht Videos darüber mache, deswegen ist so die Sache, hey, du musst es jetzt aber mal ausprobieren. Ich habe angefangen mit Claude Code, das benutze ich auch nach wie vor, es funktioniert auch wahnsinnig gut für mich, ist aber natürlich von den Usage Limits einfach sehr, sehr teuer. Und was mich derzeit sehr stört, ist, dass man für alles, was Security relevant ist, was man mit Opus 5 oder mit Fable 5 macht, wird man zurückgestuft auf 4.8 und das Modell ist schon gut, aber nicht mehr zeitgemäß, da gibt es bessere Modelle.
Ja.
Das, was ich dir vorhin erzählt hatte mit dem 14-Tage-Workflow, der da seit einer Ewigkeit durchläuft, das ist tatsächlich Codex gewesen, also das ist auch mit Codex CLI läuft das durch und das läuft auch die ganze Zeit im Hintergrund. Weil ich jetzt auch tatsächlich mir ja für das Video die OpenAI-Subscription da geholt habe und die einfach auch wirklich testen will, wie weit komme ich damit mal. Ich will wissen, was kann das? Und was ich jetzt neu gemacht habe seit dem Kimi-Video, ist mir eine Kimi-Subscription geholt zu haben und dann auch wirklich das Ganze mit Kimi-Code verwendet zu haben, weil ich auch wissen will, was kann denn eigentlich Kimi-Code? Davor habe ich die ganzen die Open-Weight-Modelle, habe ich alle eigentlich mit eigentlich wirklich alle mit OpenRouter und mit OpenCode verwendet. Mhm. OpenCode ist quasi dasselbe, nur dass man halt die Provider anschließen kann. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass man mit KimiCode auch einfach andere Provider auswählen kann. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also da zu sehen, man kann jetzt die API von Kimi oder auch das Kimi-Abo anbinden, aber ich kann da auch einfach sagen, hey, ich würde gerne OpenRouter benutzen oder einfach einen API-Endpoint wirklich definieren und den dann halt einfach mit einem API-Key verwenden und fertig, es läuft.
Ja, ich habe Kimi Code tatsächlich jetzt die CLI noch nie ausprobiert. Open Code habe ich auch lange Zeit verwendet. Tatsächlich letztes Jahr, April, bin ich schon umgestiegen, weil ich grundsätzlich ein Freund bin von Open Source und offenen Ansätzen. Mittlerweile nutze ich am liebsten Pi. Das ist ja auch das, worauf OpenClaw aufgesetzt hat. Ja. Am Anfang, jetzt mittlerweile nutzt es auch Codex. Und ich habe halt die große Hoffnung, dass wir nicht in die Situation kommen, dass es nur einige wenige Anbieter gibt, denen wir huldigen müssen, sondern dass es da irgendwie in eine Richtung geht, wo es wirklich viele Anbieter gibt, wo man viel auch mit lokalen Modellen machen kann. Mhm. Und bin deshalb ein sehr, sehr großer Freund zu sagen, ich nutze etwas, was offen ist, wo man alles wirklich anbinden kann und dann auch extrem, die volle Transparenz hat.
Das, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was mich derzeit sehr, sehr stark beschäftigt. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, Software so, ich sag mal, günstig oder schnell zu schreiben, wie wir es schon lange nicht mehr hatten. Und deswegen finde ich Open Source da noch so viel wichtiger, weil jetzt die Open Source Community diesen riesigen Baustein hat, auf dem sie quasi einfach sich zusammenschließen kann und einfach diese Software entwickeln kann, die in dem Sinne besser ist als das, was du Closed Source jemals verwenden oder bauen könntest. Weil wenn du Closed Source bist, dann hast du halt eine Person oder ein Unternehmen, das da hinten dran ist und das dann halt da irgendwas macht. Wenn du jetzt Open Source gehst, dann hast du da jeder, der irgendwie Erfahrung hat, heutzutage wirklich eine riesige Zielgruppe, kann Code beitragen, kann dann aber auch im Zweifelsfall sagen, ich möchte was ändern, ich fork das Ganze und mach dann einen Klon davon und kann es weiterentwickeln. Und dann hast du grundsätzlich ein offeneres Ökosystem, weswegen ich tatsächlich jetzt gerade so eine extreme Open-Source-Mission verfolge, aber die ist noch in der Mache, dass man da wirklich sich zusammenschließt und einfach versucht, gemeinsam die Software zu bauen, die dann auch wirklich trägt, die dann halt wirklich auch viele verwenden können. Nicht, dass man irgendwie jetzt gebunden ist an ein Microsoft-Ökosystem, sondern dass man sich einfach selber sagen kann, okay, ich hätte gerne Nextcloud zum Beispiel und dann da weitermachen kann.
Da sind wir auch wieder beim Thema Souveränität letztendlich, ne? Also
im Endeffekt,
nur wenn du den Source Code einsehen kannst und sag ich mal machen kannst, was du damit möchtest, bist du eigentlich wirklich souverän und frei an der Stelle. Wenn du an jemanden gebunden bist und gar nicht hinter die Türen gucken kannst, sieht das natürlich sehr bitter aus.
Ja, genau. Und gerade, also ich meine, wir haben so ein paar Open-Source-Projekte, die ja wirklich zeigen, was man eigentlich machen kann. Also wir haben, was ich am liebsten zeige, ist irgendwie Linux oder Blender. Mhm. Die beiden haben für mich kein Closed-Source-Äquivalent, das auch nur irgendwie mithalten kann. Weil du alles damit machen kannst, weil es wirklich alles davon gibt, was du brauchst und weil sie mächtiger sind und gleichzeitig einfach kostenlos sind und niemand irgendwie irgendwas trackt, außer man aktiviert das wirklich, dass man sagt, ich schicke jetzt wirklich meine Logs an die Firma, die es herstellt. Das ist, das ist was du bei Closed Source niemals bekommen wirst.
Oder sowas wie FFmpeg oder SQLite beispielsweise. Ja. Also es ist, glaube ich, sag ich mal, vielen Leuten, die jetzt nicht technisch sind, ist das wahrscheinlich nicht so bewusst, aber die Welt basiert auf Open Source in großen Teilen und auch kommerzielle Unternehmen. Deshalb gab es ja jetzt vor kurzem auch diesen Brief, der von vielen Organisationen unterzeichnet wurde, hin zu auch offenen KI-Modellen, dass die in den USA bitte denn nicht verboten werden sollen. Wurde von Microsoft unterschrieben, von OpenAI auch, von Hugging Face natürlich, von ganz vielen, Nvidia natürlich mit dabei als Schaufelverkäufer. Und ich glaube aber schon, dass das einfach der einzige Weg ist, wie wir wirklich am Ende souverän bleiben können. Und am Ende hat ja jeder die Wahl, nehme ich die fertige Lösung und bezahle da monatlich für oder hoste ich es dann bei mir selber. Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir einfach die Auswahl haben und nicht einige wenige so eine Monopolstellung da einnehmen.
Genau. Und es gibt ja auch durchaus also Versionen, wo die Software wirklich Open Source ist, wo die Dienstleistung dann aber trotzdem verkauft wird, was ja völlig legitim ist. Mhm. Also jetzt zum Beispiel irgendwie Bitwarden hat das ja als Modell gemacht, dass sie quasi gesagt haben, hey, wir haben alles Open Source, ihr könnt alles reingucken, ihr könnt selber nachgucken, ihr könnt uns Issues schreiben und sonstiges. Wir verkaufen quasi unsere Premium-Leistungen, weil ihr benutzt halt unseren Server mit. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt uns was, ansonsten lasst es einfach sein. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Modell, weil es einfach genau das verkauft, was man so ein bisschen auch wo man halt Ausgaben hat. Also wenn ich jetzt Serverausgaben habe, klar, dann muss ich auch irgendwie die wieder reinholen. Aber dass man dann trotzdem sagt, okay, wir haben die Möglichkeit, wenn jemand es selber hosten möchte, holt er sich einfach World Warden und dann geht das auch damit. Das finde ich eigentlich ein schönes Modell für, gerade für die Zukunft, wenn man dann irgendwie zusammenarbeitet und ja, gemeinsam eben an einem besseren technologischen Zustand arbeitet. Ja.
Was glaubst du denn, wenn du jetzt schon sagst, in Zukunft, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Was wird sich tatsächlich verändern? Was wird sich vielleicht nicht verändern? Welche Jobs wird es vielleicht nicht mehr geben? Das ist ja eine Frage, die viele Leute aktuell beschäftigt.
Das ist echt schwer. Das ist jetzt die Frage, ob du mein Wunschdenken fragst oder ob du das fragst, was ich in der Forschung gelesen habe. Ich glaube, ich bin ein bisschen biased mittlerweile, weil ich sehr viel Forschung gelesen habe zu dem ganzen Thema. Ich würde mir wünschen, dass wir optional doch schon noch alle, also je nachdem, in welchen Zeitraum wir jetzt gucken. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass alles sofort sich irgendwie ändern wird. Ich glaube aber, dass viele Jobs sich ändern werden. Jetzt, also gerade auch die, nicht nur die vor dem Schreibtisch, sondern auch die draußen, weil Robotik ist ja auch ein riesiges Forschungsfeld. Mhm. Klar, da hat man dann die Limitation, dass man die Ressourcen erstmal abbauen muss und die Roboter müssen erstmal gebaut werden, alles logisch, aber das wird auch kommen. Und ich glaube schon, dass das jetzt in eine Richtung geht, wo vieles sich ändern wird, für uns auch, also gerade auch für die Leute, die viel Code schreiben oder Softwareentwickler sind oder IT-Administratoren sind, weil gerade viele Firmen ja auch aktuell hergehen und sagen, ja gut, das macht dann halt irgendwie die, keine Ahnung, die Person aus dem Marketing, die gerade noch 5 Minuten Zeit hat, haut dann mal einen Prompt raus oder so. Aber da gibt es dann auch wieder diese Lücken, dass die Erfahrung einfach trotzdem wertvoll ist. Und grundsätzlich ist ja in der Vergangenheit auch schon so gewesen, dass wenn es günstiger wurde, etwas zu tun, dann ist es nicht weniger geworden, sondern eigentlich, dann haben es mehr Leute in Anspruch genommen. Sprich, wenn es jetzt plötzlich günstiger wird, Software zu erstellen, heißt es nicht, dass plötzlich alle Softwareentwickler arbeitslos sind. Das sehen wir bei den ganzen Firmen, die Softwareentwickler wieder zurückholen. Sondern eher, dass halt eigentlich mehr Projekte gemacht werden müssen, die noch besser sind für die Leute, die dann halt sie konsumieren. Also zum Beispiel, dass jetzt ein YouTube plötzlich Funktion hat, die du davor halt nicht hattest. Und gut, für YouTube vielleicht schlechtes Beispiel, weil YouTube einfach abartig viel Geld hat und Entwickler hat und ohne Ende. Aber zum Beispiel jetzt auch eine Software wie jetzt KDE. KDE ist die Desktop-Umgebung, die ich an meinem Browser für meinen Desktop-PC benutze, ist quasi auf Linux drauf, sodass ich eine visuelle Oberfläche habe. So, da kann ich dann hergehen und sagen, ey, ich passe mir dieses KDE genau an meine Bedürfnisse an und modifiziere meinen Desktop genauso, wie ich das brauche. So, das ist eigentlich ein Job für einen Fulltime-Softwareentwickler und trotzdem kann ich das jetzt sozusagen so für mich machen. Das heißt, es wird einfach mehr, was man an Software schreiben kann, weil ich kann das ja auch anderen dann wieder zur Verfügung stellen. Die können das anpassen, sodass es mehr Optionen gibt und so wird es einfach mehr sein am Ende. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwie in naher Zukunft mal am Ende sind mit Software, die wir brauchen, vor allem, weil wir halt aktuell viel Closed Source haben, aktuell viel haben, was noch irgendwie Bugs hat oder kaputt ist oder noch ausgebaut werden muss. Man muss nur mal in die Behörden schauen, da kann auch so viel digitalisiert werden.
Definitiv.
Ja.
Ja.
Und dann haben wir eigentlich
auch mit dazu. Also ich sehe bei uns auch sehr, sehr viele Potenziale und zeige auch immer auf, was alles technisch möglich ist. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir, also es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken mit dabei, aber ich hoffe, dass es tatsächlich so kommt. Wir Menschen finden halt immer neue Dinge, an denen wir arbeiten wollen. Ich nehme immer das Beispiel YouTuber. Das gab es halt vor 30 Jahren auch nicht. Hättest du das jemandem erzählt? oder Influencer, ne? Also wir finden immer neue Beschäftigungen und die dann auch irgendwie wirtschaftlich lukrativ sein können oder eben nicht. Von daher ist das so ein bisschen auch meine Hoffnung, dass das so in die Richtung geht. Aber eine Sache, die ich grundsätzlich wichtig finde, das hattest du jetzt auch schon angesprochen, ist, das Fachwissen ist ja irgendwie immer noch notwendig. Und das zu lernen, glaube ich, das ist ein wichtiger Teil, dass wir nicht vergessen, diese Grundlagen aufzubauen. Vielleicht sind es andere Grundlagen, vielleicht nicht mehr ganz in der Tiefe. Aber ich glaube, das, was du auch mit deiner Bildungsplattform ja vorhast, du möchtest ja weiterhin den Leuten Informationen mitgeben. Du möchtest, dass die Leute weiterhin auch sich fortbilden können.
Ja.
Und ich halte das tatsächlich für extrem wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwie sagen, wir haben den magischen Knopf, auf den drücken wir und wir brauchen im Prinzip gar nichts mehr zu lernen.
Das Spannende ist, ich glaube, wir haben sogar viel mehr jetzt die Verpflichtung, oder was heißt Verpflichtung? Es ist natürlich keine Pflicht in dem Sinn, aber die eigentliche Verpflichtung, mehr zu lernen als vorher, weil wir uns, weil wir plötzlich mehr Optionen haben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich damit auseinandersetzen kann, was heißt denn eigentlich das wirklich? Oder zum Beispiel jetzt, wenn ich eine Pflanze großziehe, wie genau mache ich das denn? Dann ist es jetzt viel, viel leichter geworden, dass ich das mache, aber es kann mir auch viel, viel mehr Spaß machen, weil ich das trotzdem noch dann selber mache. Also es geht mir dann ja nicht darum, dass ich irgendwie ein Gärtner werden möchte, sondern ich möchte mich um eine Pflanze kümmern, die, wie zu traurig da hinten aussieht, es ist zu warm für die Pflanze, und dann sozusagen besser werden darin, mich um diese Pflanze zu kümmern, was ich davor halt nicht gemacht hätte. Davor hätte ich halt gesagt, ja, passt schon so, kann ja irgendwie weiter wachsen. Aber jetzt kann ich so mich ein bisschen einarbeiten, so, hey, was ist das für eine Pflanze? Braucht die mehr Sonne? Braucht die weniger Sonne? Was ist der Punkt quasi dahinter? Und so kann halt jeder anfangen, diese Hürden zu überwinden. So, ich muss nicht mehr mich einarbeiten in, keine Ahnung, Python-Entwicklung und dann Postgres und dann auch noch Flutter und habe so einen Berg an Sachen, die wirklich Jahre brauchen, bis ich das alles hinter mir habe, sondern ich kann einfach anfangen und kann währenddessen sozusagen erfragen, ey, was heißt denn das jetzt eigentlich da gerade? Also was bedeutet das, was du da gerade machst? Und ich glaube, diese Optionen sind vielen gar nicht bewusst, dass man nicht einfach nur dem vertrauen muss, was die KI da einfach ausspuckt, weil wird schon besser sein, sondern dass man sich auch aus Eigeninteresse einfach mal hinsetzen kann und sagen kann, ja, warum eigentlich? Ja. Und dann kommt was richtig Cooles bei raus, wenn man wirklich Bock drauf hat.
Bin ich auch genau der Meinung. Also ich glaube auch, dass richtig eingesetzt kann KI wirklich wie so ein Katalysator wirken, dass man auch mehr lernt, neue Dinge lernt, vielleicht nicht mehr in der Tiefe, wie man es früher gelernt hätte, jetzt vielleicht in spezifischen Ausprägungen, aber so, dass man am Ende immer noch einen gutes Verständnis hat und einen guten Überblick davon hat, was man macht und was man in Zukunft vielleicht auch damit machen möchte.
Ja. Ich meine, du kannst ja trotzdem hergehen und in der Tiefe lernen, wenn du das wirklich möchtest. Aber ich habe zum Beispiel viele Sachen gelernt, die so, also auch gerade im Studium, die so für mich nicht relevant waren. Also ich habe wahnsinnig viel Assembler und Rechnerorganisation, hieß das Fach damals bei uns. Und wie funktionieren Schaltkreise und sowas, aber ich mache halt mit Schaltkreisen eigentlich gar nichts. auch sowas wie Programmierparadigmen, damals haben wir mit Lambda-Kalkül gearbeitet und mit Haskell und mit, es war schon cool, das mal zu machen, aber in der Praxis brauchst du es halt nicht. Ja. Und es gibt einen Grund, warum du es in der Ausbildung nicht lernen musst, sondern eher in diesem Praxisbereich dann bist. Also es ist cool, wenn du das machen möchtest, dann mach das, ist fein, du brauchst es aber nicht und dadurch kannst du dich halt viel mehr fokussieren, kannst sagen, okay, ich will das tun, also sollte ich das lernen und ich will aber auch das tun, also will ich das lernen.
Ja, Cedric, das waren viele, viele Themen. Ich glaube, wir könnten tatsächlich noch stundenlang weiterquatschen, weil wir da doch, glaube ich, eine sehr gute Schnittmenge haben, auch an unseren Interessensgebieten.
Auf jeden Fall.
Wenn ich rausgehört habe, Filmfan bist du auch, bin ich tatsächlich auch nicht mehr ganz so wie früher, aber Obsession habe ich mir auch angeguckt.
Es ist gerade tatsächlich erst wieder zurückgekommen. Also ich hatte jahrelang jetzt eigentlich, wo ich gesagt habe, boah, Durststrecke, ich weiß nicht, was ich gucken soll. Aber jetzt kam es irgendwie so ein bisschen zurück und ich habe mich echt gefreut, dass ich jetzt dieses Jahr schon das dritte Mal ins Kino gehe, jetzt eben Backrooms und dann Obsession, jetzt dann Odyssey, wo ich mir denke, da auf den Odyssey freue ich mich auch noch echt und Backrooms und Obsession fand ich toll, die wirklich auch unerwartet waren. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass die mich so abholen.
Ja. Ja, das sind immer die besten Filme, die man nicht erwartet und die einen dann umhauen. Mein Lieblingsfilm nicht Lieblingsfilm, aber der Film, der mich umgehauen hat in den letzten Jahren, Speak No Evil, das Original. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der ist auf jeden Fall heftig.
Okay. Dann vielen Dank für die Empfehlung.
Du musst das Original sein, nicht das US-Remake.
Okay. Das notiere ich schon mal.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super
Danke
spannend.
Für die Einladung.
Ich freue mich auf jeden Fall auf deine nächsten Videos und vielleicht sprechen wir uns ja demnächst mal wieder.
Ich gehe fast davon aus, tatsächlich. Viel Erfolg euch auch und vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal und danke an euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, welche Plattform.
Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
Bis dann.
Mach's gut.
Ciao.